Herzlich willkommen zu einem neuen Studium aus dem Lukas-Evangelium. Wir sind dabei, Dinge zu begreifen, die unser Leben praktisch formen und im Sinn geben. Wir haben in der letzten Stunde den Grund der Jüngerschaft gesehen. Warum erwählte sich Christus Menschen? Warum ist das menschliche Element so entscheidend in der Verkündigung oder in dem Ausleben des Evangeliums? Warum suchte sich Gott nicht ein Buch aus? Warum hat Christus nicht Bücher geschrieben und sie irgendwo an die Welt gegeben zum 1000-mal bedrucken, damit sie dann damit der Mensch weiß, was er tun soll? Gott weiß ganz genau, es geht bei der Erlösung des Menschen nicht um die Schreibung eines Buches, auch nicht um die Schreibung einer Information. Es geht bei der Erlösung des Menschen um sein Leben. Und so ist das Element Mensch zentral in der Verkündigung des Evangeliums, in dem Erlösungsplan. Mir wird immer mehr deutlich, der Grund, warum Christus Mensch werden musste und nicht als Gott erscheinen konnte auf dieser Welt, weil er das Leben des Menschen verändern musste, es erlösen musste. Und er suchte sich Jünger aus, durch die er diesen Prozess der Welt offenbart. Das hat er nicht nur getan, als er auf Erden war, das hat er schon getan, bevor er Mensch wurde, hat er das menschliche Element gewählt, um dem anderen Menschen die weitere Botschaft zu bringen. Der Abraham wurde gewählt, um ein Licht zu sein. Er sagte, du sollst sein ein Licht unter den Heiden. Das Volk Israel, das die Folge war, hatte den Auftrag, als lebendiges Bild zu stehen für den gefallenen Menschen, damit die sehen, aha, das ist das Leben, das Gott für uns bereitet hat. Sie sollten für alle Heiden das Vorbild sein des Lebens. Und jetzt kommt Jesus selbst auf die Welt, er wird Mensch und er erwählt das menschliche Element, um durch den Menschen zu wirken, nicht durch ein Buch. Das Buch ist nicht unwichtig, die Information ist nicht belanglos, aber sie muss in Fleisch und Blut geschrieben werden. Deshalb möchte ich das Zitat oder einen Teil des Zitates nochmal lesen, das uns in der letzten Stunde so beschäftigt hat. Aus diesem Buch Der eine Jesus Christus oder Das Leben Jesu auf Seite 285 im Kapitel, dass Jesus sich 12 Jünger erwählte. Da steht so geschrieben: Christus selbst wurde gleich wie ein anderer Mensch, damit er die Menschheit erreichen konnte. Denn nur das Göttliche im Verein mit dem Menschlichen konnte der Welt Heil bringen. Das Göttliche brauchte das Menschliche als Mittel, um eine Verbindung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf herzustellen. So ist es mit den Dienern und Boten Jesu. Der Mensch bedarf einer Macht, die außer ihm liegt, um in ihm wiederum das Ebenbild Gottes zu erneuern und ihn zu befähigen, Gottes Werke zu tun. Das jedoch lässt das menschliche Werkzeug nicht unwichtig werden. Wenn es einen Satz gibt, der mich beschäftigt hat und der der mir so viel Sinn beibringt, ist, das jedoch lässt das menschliche Werkzeug nicht unwichtig werden. Der Mensch ergreift die göttliche Kraft. Christus wohnt im Herzen des Menschen durch den Glauben, und durch die Verbindung mit dem Göttlichen wird die Kraft des Menschen fähig, Gutes zu tun. Der Mensch soll der Kanal sein, das Werkzeug, durch den Gott an die Welt kommt. Es ist also die Notwendigkeit, dass von Mensch zu Mensch das Erlösungswerk geht. Nicht von einem Engel zu einem Menschen, auch nicht so von Gott zu einem Menschen, sondern von einem Menschen zu einem Menschen. Und deshalb erwählte sich Christus 12 Jünger, die eine Botschaft hatten an die Welt. Ja, sie mussten etwas verkündigen, aber die Verkündigung, die sie hatten, war gleichzeitig ihr Leben. Und in der heutigen Zeit und auch damals hat der Böse immer versucht, diese zwei Elemente, die unzertrennlich sind, zu trennen. Das heißt, wir denken, nur noch die Botschaft ist wichtig. Und wir denken, wenn einer sie mal richtig ausarbeitet, dann kann sie jeder andere benutzen, weil es geht um die Botschaft. Das ist eine halbe Wahrheit, weil es geht nicht um die Botschaft allein. Es geht, dass die Botschaft das Leben eines Menschen verändern muss. Und es geht nicht, dass der Mensch es ist, oder dass die Botschaft es ist, die das Ganze tut, sondern der Mensch muss es erleben. Deshalb kann man nicht trennen den Boten und die Botschaft. Deshalb kann Gott auch nicht Engel senden, weil dann ging es nur um eine Botschaft. Es geht nicht um eine Botschaft, es geht um ein Leben. Deshalb kann der Jünger nur das weitervermitteln, was er selbst erlebt und gesehen hat. Nicht aus Dritter, aus fremder Hand. Das mag einen Anstoß für ihn geben, so wie wir alle, die wir bekehrt worden sind, durch einen anderen Menschen zum Glauben kamen. Aber nachdem wir zum Glauben gekommen sind, ist es unsere Beziehung zu Gott, die uns dann befähigt, wieder für andere direkt da zu sein. Deshalb müssen wir das verstehen, dass unser Leben das Zeugnis ist, zusammen mit unseren Worten, dass die unzertrennbar sind voneinander. Dass wir nicht trennen sollen und sagen, na ja, ich schicke einen Botschafter. Ich schicke eine Botschaft, aber der Botschafter selbst ist schmutzig. Ich schicke eine Botschaft der Reinheit und der Botschafter selbst ist schmutzig. Wie soll das funktionieren? Wenn der Bote die Reinheit nicht predigt und er ist schmutzig. Das wäre konfus. Das würde durcheinander bringen. So brachte Jesus seine Botschaft der Reinheit und er war rein und blieb rein. Und die Botschaft, die er zu uns gebracht hat, holt uns aus unserem Schmutz heraus und macht uns rein. Und durch unsere Reinheit, durch unser Reinwerden, verkündigen wir eine Botschaft, die andere erkennen und sagen, aha, dich hat diese Botschaft rein gemacht, so wird sie auch mich rein machen. Ich denke, da könnte ich mich noch lange verlieren, das zu betonen, Aber wir wollen weitergehen zu dem heutigen Thema, das uns in der Lektion gegeben ist, und das ist Christus, ein Herr des Sabbats. Und auch hier wollen wir uns wiederum nicht mit den Dingen beschäftigen, die wir schon so häufig argumentiert haben, ob der Sabbat der richtige Tag ist oder nicht. Das ist alles klar, unmissverständlich in der Heiligen Schrift dargestellt. Der Sabbat ist der siebte Tag. Er ist der Tag, an dem Gott aufhörte, wenn man so will, von dieser Schöpfung der Erde, und er ruhte davon, er gab dem Menschen diesen Tag und hat ihn verankert in seinem Gesetz. So, das ist nicht das, worüber wir sprechen wollen. Auch nicht, ob Jesus den Sabbat hielt oder abgeschafft hat. Ich denke, auch das ist völlig eindeutig und klar, dass Jesus nie im Widerspruch stand zu diesem Sabbattag, dass er ihn selbst von Kind auf, von bis zu seinem Tode, inklusive in seinem Tode und auch danach, geheiligt hat. Das alles ist uns klar, darüber wollen wir nicht sprechen. Wir wollen uns aber damit befassen, was es bedeutet, Sabbat zu halten, was es bedeutet, das Gesetz Gottes zu verstehen. Weil die Juden haben ihn gehalten, in Anführungsstrichlein. Und ich kenne viele Menschen, die heute dem Äußeren nach sich dem Gesetz unterordnen, aber nicht verstanden haben, wozu das Gesetz da ist. Und das ist natürlich katastrophal. Genauso katastrophal, wie es war für den reichen Jüngling, der ein Vorbild ist oder ein Beispiel für die Blindheit der Juden zu seiner Zeit, der dachte, er hält das Gesetz. Der sagte, das alles habe ich von Kind auf getan. Dabei hielt er es null. Da war er ein Übertreter des Gesetzes und nicht ein Halter desselben, weil er den Zweck des Gesetzes nicht verstanden hatte. Und ich muss auch heute sehen, dass wir es trotz einer, sage ich jetzt mal, sehr buchstäblichen Haltung des Gesetzes manchmal verkündigen und uns daran halten, wir nicht verstanden haben, worum es im Gesetz geht. Und damit hat uns der Böse in eine Position gebracht, in dem, was wir tun. Diese Position hat uns und führt uns damit in eine komplette Blindheit. Und so tun wir etwas, und wir wissen nicht, welches der Inhalt des Tuns ist. Und da kam Jesus, der Mensch, um als Mensch uns den Grund des Gesetzes zu zeigen. Und auch das wollen wir uns versuchen aufzuschreiben, weil wir ja mit einem Bild viel besser sehen, was gemeint ist. Wir nehmen uns den Heiland, das ist Christus, und er lebt auf dieser Erde und versucht uns als Mensch zu zeigen, wer oder was wir tun sollen. Und hier ist das Gesetz. Das Gesetz, das in der Funktion nur zwei Tätigkeiten kennt. Alle Gesetze, die Gott gegeben haben, kennen nur diese zwei Tätigkeiten. Er muss nehmen um zu geben. Das ist das, was die Tätigkeit, die Funktion des Gesetzes ist. Christus muss nehmen und er muss geben. Damit erfüllt er das Gesetz. Von wo muss er nehmen? Er muss von Gott nehmen. Daher muss er nehmen. Und wohin muss er geben? An den Menschen muss er geben. Das ist die Funktion des Gesetzes. An der Basis aller Existenz außerhalb von Gott steht Nehmen und Geben an der Basis. Nur Gott ist der, der nicht nehmen muss. Nur Gott ist der, der außerhalb eines Nehmens steht. Er ist der Gesetzgeber und er hat alles, was er geschaffen hat, in der Funktion zum Nehmen und zum Geben gemacht. Was ist der Zweck des Gesetzes? Ich denke, wir müssen uns bewusst machen, ein Gesetz ohne Zweck ist sinnlos. Und verstehen wir nicht den Zweck des Gesetzes, dann haben wir nichts vom Gesetz verstanden. So, was ist der Zweck des Gesetzes? Ich denke, unser Heiland erklärt ihn uns in einer wunderschönen Begebenheit in Lukas Kapitel 6, Abvers 1. Hier steht geschrieben: Es geschah aber, dass er am zweiten Sabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger streiften Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren? Wer in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf, als nur die Priester. Und er sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen ist Herr, auch über den Sabbat. Wir wollen noch einmal das andere lesen, vom Lukas 13, um einfach den Grundsatz zu sehen. Wir interessieren uns nicht so sehr für die Geschichte, sondern für den Grundsatz, den Jesus hier erklärt. Lukas 13, Abvers 10. Er lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte, und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte die Hände auf, und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbattag. Der Herr nun antwortete ihm und sprach: Es ist erstaunlich, Jesus muss an dieser Stelle eingreifen, weil es um einen Grundsatz geht, den er nicht übersehen kann. Und er sagt zu ihm: Du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Und als er das sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. So, wir haben hier ein anderes Gleichnis, das denselben Grundsatz erklärt, den ich gleich erklären wollte. Aber vielleicht lesen wir noch einen dritten Abschnitt, der dasselbe versucht zu vermitteln. Lukas 14, Abvers 1. Und es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch vor ihm. Und Jesus ergriff das Wort und redete zu den Gesetzgelehrten und Pharisäern, indem er sprach: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Sie aber schwiegen. Da rührte er ihn an, machte ihn gesund und entließ ihn. Und er begann und sprach zu ihnen: Wer von euch, wenn ihm sein Esel oder Ochse in den Brunnen fällt, wird ihn nicht sogleich herausziehen am Tag des Sabbats? Und sie konnten ihm nichts dagegen antworten. Und wir müssen verstehen, dass Jesus ein Ziel hatte. Er sprach nicht Worte zufällig. Wenn er in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Beispiele nutzt, um den Verstand des Menschen anzusprechen, dann tut er das mit Überlegung. So lasst uns deshalb grundsätzlich sehen, was ist der Zweck des Gesetzes in allen drei Beispielen. Ich meine in allen drei Argumentationen. Jesus argumentiert dreimal in unterschiedlicher Weise, indem er aber immer dasselbe sagt. So, was sagt er, indem er sagt, der David durfte nicht von den Schaubroten essen, weil die waren zur Speise für die Priester gedacht. Aber er nahm sie in einer Zeit der Not und gab sie auch seinen Männern. Und was bedeutet es, wenn Jesus sagt, man bindet den Ochsen frei und den Esel und führt ihn zur Tränke am Sabbattag? Warum tut man das? Und was ist es, das in diesem letzten Beispiel hervorkommt, dass es wieder um den Ochsen geht, der in eine Grube oder Feld oder ein Schaf, und es soll errettet werden daraus. Was ist der Grundsatz? Worum geht es im Gesetz? Worum geht es? Es muss um eine einzige Sache im Gesetz gehen. Und wir wollen uns das aufschreiben. Im Gesetz geht es, und ich schreibe es ganz deutlich auf, damit wir es nie vergessen, um das Leben. Der Zweck des Gesetzes ist, das Leben zu erhalten. Es wurde gegeben für das Leben. Und das ist das, was die Schrift uns unmissverständlich an, wenn man offene Augen hat, an allen Augen sieht. Die Schrift, und der Paulus sagt es so schön im Römer Kapitel 7, in Vers 9, Römer Kapitel 7, Neun und zehn, dass wir den Zusammenhang ein bisschen verstehen. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Nun, wenn wir das verstehen, dass der Zweck des Gesetzes das Leben ist, so ist es absolut selbstverständlich, dass es, wenn das Gesetz gebrochen ist, das Gesetz auch den Tod bringt. So, das Gesetz bringt das Leben, wenn es erfüllt wird. So, das Gesetz hat den Zweck, das Leben zu bringen. Leben zu bringen. Aber das ist ja bedingt. Wenn es erfüllt wird, bringt es das Leben. So, Gesetz hat den Zweck, Leben zu bringen. Wenn es beachtet ist, wenn es erfüllt wird. So ist es automatisch selbstverständlich, dass wenn es nicht erfüllt wird, es das Gegensatz von dem bringt, was es bringen soll, nämlich den Tod. Somit ist es ja ganz einfach zu verstehen. Die drei Grundsätze, die drei Beispiele bringen einen und denselben Grundsatz zum Tragen. Worum ging's beim Essen der Schaubrote? Ums Leben. Worum ging's beim Bringen des Ochsen und des Esels zur Tränke? Ums Leben. Worum ging es bei der Aushebung oder bei der Errettung des Tiers aus der Grube? Ums Leben. So, das Gesetz hat den Zweck, das Leben zu bringen, nicht den Tod. Aber sicherlich wird es gebrochen, dann bringt es den Tod. So, lasst uns das ein wenig durch den Kopf gehen. Das Leben ist das Ziel des Gesetzes. Wenn also etwas kommt, wenn ich sage jetzt mal, ein Umstand entsteht, der anscheinend in Gegensatz zum Gesetz ist, zum Beispiel die Schaubrote essen obwohl sie nicht für dich gedacht waren. Aber du warst in einer Notsituation, du hattest keine Möglichkeit, etwas anderes zu essen. So nimmst du das, was da ist. Auch wenn es nicht primär für dich gedacht war. Weil das Gesetz kann nicht im Gegensatz zum Leben stehen, weil es für das Leben gegeben ist. So, wenn also offensichtlich für unsere, ich sage jetzt mal, geistlichen, theologischen Ideen das Gesetz entgegengesetzt dem Leben ist, dann ist in unserem Verständnis etwas falsch. Der Paulus sagt es ganz deutlich, die Schrift sagt es nicht, der Paulus, der Geist Gottes durch ihn sagt, das Gesetz ist zum Leben gegeben und er lebte ohne Gesetz, aber als er sah seine Sünde, erkannte er durchs Gesetz, dass er sterben muss, weil er es nicht erfüllte, dass er dem Tod geweiht war. Er lebte, wenn man so will, künstlich, wir nennen es aus Gnaden, bis er erkannte, wo seine Pflicht ist in der Erfüllung des Gesetzes. So, lasst uns diesen Gedanken festnageln, damit er uns aus dem Kopf nie mehr rauskommt. Das Gesetz ist gegeben zum Leben. Und es steht nie im Widerspruch zum Leben. Lasst uns das nochmal aufschreiben. Das Gesetz gegeben zum Leben. Ist per Definition dadurch nicht im Gegensatz zum Leben. Kann es nie sein. Kann es nie sein. Wenn wir das uns einprägen, dann werden wir nie mehr mit dem Gesetz in Feindschaft sein. Das Gesetz wird uns nicht negativ aufstoßen, so wie es vielen Christen negativ aufstößt. Wie es den Juden negativ aufstieß, wie sie es falsch verstanden. Und wenn man die Traditionen sieht der ganzen christlichen Kirchen, da muss ich sagen, sind sie nicht unterschiedlich zu den menschlichen Geboten, die die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten. Das ist rigider, wie man sich das nur vorstellen kann. Das hat mit Leben selbst nicht mehr zu tun. Man wendet etwas an und denkt, es ist gut. Und man versteht nicht, dass es falsch ist. So, wir haben auf der einen Seite verstoßen, die meisten Christen, das Gesetz Gottes, weil sie meinen, es sei ans Kreuz genagelt, verstehen aber nicht, dass sie sich Gesetze gemacht haben, die viel strenger, sage ich jetzt mal, traditioneller sind und verurteilen Belanglosigkeiten, die aber sichtlich magnifiziert sind. Wenn man jemanden unter Gemeindezucht tut, weil er einen Freund hat, der nicht aus derselben Gemeinschaft ist oder eine Freundin, ohne dafür einen Gesetzesübertretungsgrund zu zeigen, das ist Tradition. Das hat mit Leben nichts zu tun. Aber man denkt, man tut es ja auf den biblischen Grundsatz, du sollst nicht am fremden Joch ziehen. Oh ja, der Grundsatz ist drin. Wofür ist er aber gegeben? Zum Leben natürlich. Zum Leben. So, das Gesetz ist nie im Gegensatz zum Leben. Das Gesetz ist nie im Gegensatz zu leben, weil es erwartet, durch die Erfüllung des Gesetzes kommt das Leben. So, das Gesetz, wenn es erfüllt ist, erfüllt wird, ist es das Leben. Und es steht in seinem Buchstaben, in seiner Art, nie dagegen an. Nur wenn das Gesetz übertreten wird, der Paulus erkannte, dass er das Gesetz übertreten hatte und deshalb, der das Gesetz übertritt, dann bringt es den Tod. Ganz einfach. So ist das Gesetz nie gegen das Leben. Nur der, der es übertritt, kommt in den Tod. Aber das Gesetz ist gegeben zum Leben. So, es ist aber bedingt. Ich muss es erfüllen. Zum Beispiel hat Gott das Gesetz gegeben, dass wir atmen sollen, um Sauerstoff aufzunehmen und Kohlendioxid abzugeben. Das ist ein Gesetz. Wenn jemand leben will, muss er Sauerstoff einatmen. Wenn jemand sterben will, kann er was anderes einatmen. Er wird sicher sterben. Er stirbt an der Übertretung des Gesetzes. Aber das Gesetz war ihm gegeben zum Leben. Wenn ich es also erfülle, bin ich nie im Gegensatz zum Leben. Wenn ich das Gesetz erfülle, bin ich nie im Gegensatz zum Leben. Das heißt, das Ziel bei der Haltung des Gesetzes darf nie aus den Augen verloren gehen. Sonst wird das Gesetz zu etwas, was getrennt wird vom Leben. Eines dieser Dinge kommt besonders zum Vorschein am Halten des Sabbats. Da der Sabbat wohl das längste Gebot unter den 10 Geboten, wo Gott am meisten sich Mühe gegeben hat, es zu erklären und nach Möglichkeit aufzuschreiben, damit wir ja wissen, was zu tun ist und um was es geht, da ist die Dunkelheit des Menschen bis heute am meisten. Sowohl bei denen, die es offensichtlich halten, als auch bei denen, die es offensichtlich ablehnen zu halten. Das ist eine furchtbar traurige Sache, dass wir blind gegenüber dem Gesetz sind. so blind wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ihr seht, hier war in der Synagoge der Synagogenchef. Ja, derjenige, der dort sozusagen die Leitung hatte. Und die Synagoge war ja auch ein Ort des Lehrens der Schrift. Das war wie eine Schule. Und dort hatte dieser Synagogenleiter wohl eine sehr, sehr schlechtes Verständnis vom Gesetz, dass Jesus ihn Heuchler nennen musste. Du Heuchler, Lukas 13, 15, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Das heißt, ist das Halten des Sabbats für das Leben oder gegen das Leben? Der Sabbattag ist ein besonderer Tag. Aber ist er besonders, um das Leben zu fördern oder das Leben zu zerstören? Ist er, um das Leben einzuschränken oder um das Leben zu bereichern? Wie sieht es aus? Ich nehme hier ein einfaches Beispiel. Ich bin ja aufgewachsen in Rumänien und in Rumänien gab es keine Krankenhäuser von unserer Gemeinschaft. Und die Ärzte und Krankenhausangestellten machten es immer so, wenn es ginge irgendwie, dass sie am Sabbat nicht arbeiten sollten, wenn sie das jemanden fanden. Das gelang nicht immer und so musste so mancher seinen Job aufgeben, weil es keinen gab, der ihn ersetzen sollte in seiner Tätigkeit am Sabbat. Deshalb ist das so wichtig jetzt die Frage, was ist erlaubt am Sabbattag? Er ist ein besonderer Tag. Ja, er sollte aufhören. Das Gebot sagt nur nichts tun. Aber was ist das Ruhen, nichts tun? Von welchen Werken sollst du, dein ganzes Haus, dein Esel, dein Knecht, jeder zur Ruhe kommen? Was steckt dahinter? Und dann bringt man sehr häufig das Argument, das genau dieser Heuchler hier bringt. Der sagt, es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an diesen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbattag. Ich möchte für alle die, die denken, dass am Sabbattag nur Notfälle behandelt werden sollten, aufzeigen, dass Jesus nie einen Notfall hatte am Sabbat. Er heilte Menschen, die chronisch krank waren. Die hätte er auch am Tag danach heilen können. Diese Frau war 18 Jahre gebunden, sagt er an Satan, an diese Krankheit. Und er heilt sie am Sabbat. Hätte doch nicht warten können, bis die Sonne untergeht. Es war ja kein Notfall. Es war nur ein elektiver Fall. Einer, den verschieben kann. Wenn du jetzt 18 Jahre lang krank warst, kannst du einen Tag nicht nochmal aushalten? Die Tätigkeit Christi zeigt, dass er nicht am Sabbat Notfälle behandelte, sondern chronische Fälle. Leute, die schon lange krank waren. Leute, die hätten warten können, bis die Sonne untergeht. Wie sie es ja manchmal taten und die Dinge kamen an. Es waren immer chronische Fälle, die er am Sabbat heilt. Der Mann am Teich Bethesda, der so viel Aufruhr brachte, das heißt, die Juden so viel Aufruhr brachten, nachdem Jesus ihn geheilt hatte am Sabbatmorgen. Er lag 38 Jahre krank. Und Jesus ging am Sabbat spazieren und er sah ihn. Und er half ihm und er wurde durch den Glauben gesund. Und er sagte ihm, nimm dein Bett und gehe. Er hatte nicht gesagt, lass das Bett jetzt hier liegen in Unordnung. Nimm es, es schadet deinem Leben nicht, es von hier wegzutragen, wo auch immer du wohnst. Aber nimm dein Hab und Gut und trage es weg. Und er trug es weg, als Zeichen seiner Heilung. Als Zeichen, dass wieder Lebenskraft in ihm drin war, die ihn fähig machte, seine Matte zu tragen oder sein Bett, wie es zu der Zeit genannt wurde. Es waren nicht die Notfälle, die Jesus am Sabbat heilt. Es waren chronisch kranke Menschen. Damit ist das Argument ein heuchlerisches, dass man am Sabbat nur Notfälle behandelt. Der Sabbat ist gemacht zum Leben. Und kann man am Sabbat jemanden, der chronisch krank ist, ich sage jetzt mal, von seiner Not befreien, dann ist es im Sinne des Sabbats. Weil der Sabbat war gegeben fürs Leben, nicht gegen das Leben. Für alles Leben. Wir sollen, und jeder tut das am Sabbat, auch der größte, traditionellste Israelit band seinen Ochsen am Sabbat ab und gab ihm und führte ihn zur Tränke. Weil auch am Sabbat muss man trinken und essen. Und das einem chronisch Kranken zu tun und zu geben, ist im Sinne des Sabbats. Aber nicht im Sinne der Tradition. Nicht im Sinne der Engstirnigkeit, die es heute gibt. Ja, die Schrift sagt so deutlich, wie sie nur kann. Wir lesen es vielleicht aus Jesaja 58. Sind wunderbare Texte in einem wunderbaren Zusammenhang geschrieben. Das Gesundheitskapitel, Jesaja 58. Da gehört der Sabbat auch dazu. Da gehört der Sabbat zentral dazu. Und er sagt, Vers 13, wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du dich nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. So, was steht hier über das Sabbatgebot? Zu was ist es gegeben? Zu was? Dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben. Und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Und was ist die Bedingung? Lass uns die Bedingung ein bisschen näher anschauen und uns vielleicht die Dinge auch aufschreiben, dass wir sehen, worum geht's dabei. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst. Ja, vielleicht schreibe ich es noch auf dieselbe, weil der Sabbat ist ja ein Gebot zum Leben. Und er ist, wie auch alle anderen Gebote, bedingt an ein Tun, an eine Erfüllung desselben. Nur dann kann es zum Leben sein. Der Sabbat ist also zum Leben gedacht, wenn, hier steht's, wenn du deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht am Heiligen das tust, was dir gefällt. Nicht tun, was dir gefällt. Das ist die erste Sache. Dann haben wir die zweite. Wenn du Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst. Deine Gänge erledigst. Und nicht dein Geschäft treibst. Und nicht nichtige Worte redest. Man könnte sagen, nicht deine Worte redest, nicht deine Witze zählst, sondern das redest, was du von Gott genommen hast. So haben wir hier vier Punkte. Die haben wiederum ein gemeinsames Element. Und das gemeinsame Element ist, bist du, dir, deine, und die nichtigen Worte wären wiederum deine Worte, weil wenn wir Gottes Worte reden, sind sie keine nichtigen Worte, sondern sinnvolle Worte. So, der Sabbat versinnbildet, oder nicht versinnbildet, ist ein Zeichen für die Erfüllung des Gesetzes Gottes, was wir hier gesehen haben, dass ich nehmen muss von Gott, um zu geben. Gott hat den Sabbat in weiser Absicht dem Menschen gegeben, als einen Tag, wo das Leben besonders bereichert werden sollte, in einer anderen Tätigkeit als die Tätigkeit der täglichen Woche, wo man nachgehen muss. Man muss ja seinem Geschäft nachgehen, man muss die Dinge tun, die so allgemein zu tun sind. Und so hat Gott gesagt, an diesem Tag will ich, dass du für mich zuständig bist. Nicht um meinetwillen, weil Gott braucht uns nicht. Aber an diesem Tag will ich dich besonders segnen. An diesem Tag sollst du wissen, ich sorge für dein Leben und du sorgst für das Leben anderer. Du vergisst dich selbst an diesem Tag und bist ein Segen für die anderen. Du hörst auf, in diesem 6-Tage-Rhythmus etwas zu schaffen und schaffst jetzt etwas für mich. Nicht für ihn in dem Sinne, aber Gott äußert es so. Wenn wir es aus Liebe tun, dann tun wir es ja für ihn, aber wir tun es nicht für ihn, wir tun es für uns und wir tun es für das Leben unseres Nächsten. Das heißt, der Sabbat ist ein Tag des Dienens, ein Tag des Handelns, nur nicht für das eigene, sondern für das des anderen. Somit ist der Sabbat das Zeichen der Liebe, das Zeichen des Altruismus, wo man sich selbst vergisst und da ist für die anderen. Halten wir so den Sabbat? Nein. Die Tradition der Sabbathalter hält den Sabbat nicht, um da zu sein für die anderen, für Gott da zu sein, sage ich jetzt mal, um den anderen zu dienen, sondern sie hält den Sabbat. Man geht in die Kirche, um sich selbst dort zu füttern. Man kommt nach Hause, man isst gut, man ruht sich aus und man macht vielleicht noch einen Spaziergang. Man macht vielleicht irgendetwas noch mit der Familie, aber man bleibt meistens im engen Kreis. Man denkt nicht, dass man am Sabbat einen Auftrag hat zu erfüllen. Man denkt, der Sabbat ist getan, wenn man nichts tut. Oder wenn man sich ausruht, er ist ja gegeben zum Ruhen. Wenn ich so manchem sage, der Sabbat ist nicht gegeben, dass du Mittag schläfst. Sabbat ist nicht gegeben, dass wir, wenn wir die ganze Woche lang schuften wie die Wilden und jetzt haben wir endlich mal einen Tag, wo wir uns am Mittag hinlegen können und jetzt legen wir uns da hin. Das ist nicht Sabbat halten. So hat Jesus nicht gelebt. Er war uns und er hat uns gesagt, ich, der Menschensohn, und das hat er als Mensch gesagt, bin auch der Herr des Sabbats. Ich weiß nämlich, wie man ihn halten muss. Ich nehme nämlich von meinem Vater. Und ich gebe weiter das Leben von meinem Vater. Warum unterschied sich die Tätigkeit des Jesus am Sabbat nicht von seinen sonstigen Tätigkeiten, außer dass er am Sabbat zusätzlich nutzte, dem Volk zu dienen, dass er in die Synagoge ging? Er ging ja nicht dahin um seinetwillen. Hätte er es notwendig gehabt? Um seinetwillen hätte er auch auf die Berge gehen können und sich dort mit Gott schön den Sabbat verbringen können. Er ging am Sabbat in die Synagoge, er mischte sich am Sabbat unter die Menschen, damit er sie ihnen dient. Und Jesus arbeitete am Sabbat schwer, wenn man so will. Wir finden in seinem Leben keinen Unterschied, weil er dazu gekommen ist, nicht nur am Sabbat, aber am Sabbat besonders, für die anderen da zu sein. Deshalb erwähnt er auch den Grundsatz und sagt, die Priester brechen den Sabbat, weil sie tun und sie arbeiten am Sabbat schwer, aber sie brechen ihn nicht, weil der Sabbat ja zum Leben gegeben war und sie dienten, um Leben zu bringen. So ist es auch bei uns so. Wir sollen dienen am Sabbat, um Leben zu bringen. Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass auch in meinem Leben der Sabbattag, der schwerste Tag der Woche ist, meistens für mich. Er ist der Tag, wo ich durcharbeite, wenn man so will. Weil es der Tag ist, wo man an die Menschen rankommt. Weil sie sich dort versammeln. Und so will Gott ihnen helfen und dienen. Aber habe ich Gewissensbisse, dass ich am Sabbatabend viel müder bin wie an sonstigen Tagen? Nein, weil der Sabbat ist gegeben zum Leben, zum Dienen für die anderen. Deshalb, als die Jünger hungrig waren und etwas essen sich nahmen, war es keine Sünde und es war im Sinne des Sabbats, es war im Sinne, das Leben zu erhalten. So wie man den Ochsen zur Tränke führt, so wie der David aß die Schaubrote, weil sein Leben dran hing, so ist der Sabbat gemacht, damit wir an ihm dienen, nicht Müßiggang treiben. Jeder sollte dienen, der Vater sollte seiner Familie mehr dienen, die Mutter sollte genau dasselbe tun. Der Sabbat sollte ein spezieller Tag sein, nicht des Nichtstun, sondern gerade des Tuns. Aber der Ruhe von einer Arbeit, die nicht mehr für dich ist. Da geht es nicht mehr um deine Sachen, sondern um die Sachen des anderen. Deshalb erwartet Gott von uns, dass die Arbeit für uns am Sabbat ruht, aber die Arbeit für die anderen am Sabbat beginnt und da ist. Ich möchte nur noch einen Punkt erwähnen, bevor wir abschließen. Der Mensch hat ja in seinem Geiste, haben wir ja gesehen, dieses böse Auge, diese Haltung, die Wurzel hat, ich bin Gott. Und wenn der Mensch nicht ganz gegen Gott sich einstellt, so versucht er zumindest, Gott zu verbessern. So hat Gott jetzt nicht minutiös aufgeschrieben, was am Sabbat erlaubt ist und nicht, sondern hat uns nur den Grundsatz gegeben, das Leben steht im Mittelpunkt, ihr sollt dienen, um das Leben zu fördern. So hat der Mensch sich in seiner Erhobenheit über Gott zu dem Gebot was hinzugefügt. Und er hat seine eigenen Gebote hinzugemacht. Das ist eine klare Übertretung des Sabbats. Wenn ich dem Gebot Gottes, wenn ich den Dingen, die Gott grundsätzlich gesagt hatte, meine eigenen Ideen und Traditionen aufbaue, erhebe ich mich über Gott. Damit nehme ich nicht mehr von Gott, damit nehme ich von mir selbst, damit bin ich selber Gott, damit sündige ich. Um ein kleines Bild zu veranschaulichen, wir kennen vielleicht alle die Geschichte des Saul. Gott gibt dem Saul den Auftrag, in Kampf zu gehen, und man wartet, dass der Samuel kommt, um zu opfern. Aber der Samuel verspätet sich. Und sie hätten noch warten können. Es ging hier nicht um Leben und Tod. Es ging ihm nur, wer hat das Sagen? Wer bestimmt? Und der Saul überhebt sich und wird selbst zum Priester und opfert. Er bleibt nicht unter dem Gesetz, das heißt, er bleibt nicht in der Erfüllung des Gesetzes, sondern begibt sich unter das Gesetz, er übertritt es und dadurch ist er jetzt des Todes. Aber Gott vergibt ihm die Sünde und er gibt ihm eine zweite Möglichkeit, nicht nur eine zweite, aber besonders in diesem Auftrag. Er sagt, geh hin und erfülle das Gericht Gottes über dieses Volk. Und schone nichts. Und was tut der Saul? Er geht, aber er geht so, wie er will. Er sieht die Dinge und er sagt, naja, hier muss ich Gott getäuscht haben. Wie soll ich diesen guten Ochsen hier auch umbringen? Oder wie soll ich das jetzt alles verbannen mit dem Schwert? Das sind doch alles wertvolle Dinge. Der Saul hat sein eigenes zum Gesetz hinzugefügt und musste als unbrauchbar von Gott zur Seite gelegt werden. Nicht, weil Gott ihn nicht hätte gerne weiter nutzen wollen, das heißt zum Wohle des anderen, dass er da ist. Aber der Saul, Gott konnte mit ihm nicht viel anfangen. Und genau dasselbe ist leider auch mit uns. Wir meinen, wir wissen es besser. Die Nicht-Sabbathalter meinen, Gott hat den Sabbat abgeschafft. Oder wir können uns egal welchen Tag aussuchen. Oder er ist gewechselt worden in den Sonntag. Wir dürfen. Wir dürfen. Aber sind wir gehorsam? Nehmen wir dabei von Gott? Von wem nehmen wir? Das ist die entscheidende Sache. Und die Sabbat traditionell halten, das heißt in dem Sinne, dass sie ihre eigenen Gebote und Gesetze dazu gemacht haben, die nicht verstehen, was es bedeutet, ist es mein Geschäft oder nicht mein Geschäft am Sabbat, was tue ich? Die nicht verstanden haben. Und ich bin ja so aufgewachsen, wir durften zwar einen Apfel von unten pflücken, aber vom Baum durften wir uns keinen nehmen. Ist das nicht Heuchlerei? Ist es nicht eine Tradition, die nirgendswo begründet ist mit dem Leben und mit dem Grundsatz des Sabbats? Wir erheben uns auch und sagen, naja, wir müssen das ein bisschen, Gott weiß nicht genau, wie er das machen soll. So Satan verführt die, die das Ganze ablehnen und meinen, sie wissen es besser. Und er verführt die, die zwar sagen, sie halten es so wie Saul, aber sie tun es dann doch auf ihre eigene Art und Weise. Wie tragisch, oder nicht? Deshalb haben wir in Christus das perfekte Beispiel. Er war ein Herr des Sabbats, nicht nur weil er der Gottessohn war, sondern auch weil er der Menschensohn war. Er war gekommen, um Leben zu geben und das Leben in Fülle, sagte in Johannes 10,10. Aber woher nahm er denn dieses Leben? Von sich? Nein, er nahm es von seinem Vater. Und würden wir den Sabbat halten, im Blick, dass wir uns nach Gott orientieren, dann würde sich unser Sabbathalten verändern. Aber auch das Halten aller Gesetze bekäme einen Sinn und Zweck in unserem Leben. Sie wären nicht da, um Gott zu befriedigen, sondern sie wären da, um das Leben zu fördern. Und jeder, der es erfüllt, fördert sein und das Leben anderer. Deshalb möchtest du verstehen, oh Mensch, dass du ein Gesetz hast zu deinem Leben. Du bist nicht ohne Gesetz, weil das Gesetz wurde dir gegeben zum Leben, weil du brauchst von außen die Kraft, damit du leben kannst. Denkst du, du könntest es von dir aus haben und tun? Nein, du musst nehmen, bevor du geben kannst. Und wäre Gott unsere einzige Quelle des Nehmens, dann wüssten wir, wie wir Sabbat halten sollen. Dann wüssten wir, was es bedeutet, Vater und Mutter zu ehren. Dann hätten wir eine Idee, wozu das Gesetz gegeben ist. Und wir würden es erfüllen, zu dem Wohle unseres Körpers und natürlich sicherlich auch unseres Geistes. Aber wir würden es erfüllen zum Wohle des Lebens unserer Mitmenschen. So lasst uns zusammenfassen. Der Herr braucht den Mensch als Jünger, weil der Mensch muss erlöst werden. Die Erlösung geht um das Leben des Menschen. Aber sie kann nicht gehen, außer durch die Erfüllung des Gesetzes. Weil wir abhängige Wesen sind, dafür brauchen wir ein Gesetz. Gott ist unabhängig, er braucht keine Gesetze. Weil er braucht es nicht, er muss auf nichts Rücksicht nehmen, weil er lebt aus sich selbst. Wir Menschen, wir haben das Leben nicht in uns, wir sind Geschöpfe. Wir müssen nehmen, um zu geben. Deshalb hat Gott sich kam Gott herunter als Mensch, um uns zu zeigen, dass wir Menschen sind. Und wie wir in Verbindung mit der göttlichen Kraft, die wir von ihm nehmen, dieses Leben erfüllen können, das er sich für uns ausgedacht hat, für unser Wohl, zu unserem Heil, zu unserer Freude und Genugtuung. Und würden wir das fassen, dann würden wir uns nicht mehr verirren, aus uns selbst zu holen, sondern würden zu Gott gehen, um es zu holen. Wir würden verstehen, um was es geht im Leben. Wir würden verstehen, was es geht im Gesetz. Und wir würden nicht im Gegensatz zum Gesetz handeln, weil wir dadurch unser Leben dann zerstören. Der Sabbat ist sozusagen das Zentrum, wenn man so will, der Veranschaulichung der Funktion des Gesetzes. Ich bin nicht für mich da am Sabbattag. Ich bin da, um zu geben das, was ich vorher von Gott genommen habe. Ich bin da, um zu dienen. Ich bin da, um das Leben zu fördern. Und alle Tätigkeiten, die das Leben fördern, sind am Sabbattag, und dafür ist der Sabbattag auch gemacht. Man kann es auch in den anderen Tagen tun, so wie ich auch keinen Unterschied habe der Tage in meiner Tätigkeit. Aber die meisten haben es ja nicht so. Die meisten haben ja ihre Tätigkeit und den Sabbat. Und so ist es wichtig, dass jeder, der für seine Familie arbeiten muss während der Woche, der die Dinge erfüllen muss, damit das Haus funktioniert, dass er einen Tag hat zur Erinnerung, dass er nicht aus sich selbst lebt. Einen Tag hat, wo er sagt, okay, jetzt geht es nicht mehr um mich, sondern jetzt geht es um das Leben der anderen. Jetzt geht es darum zu dienen. Und würden wir so leben in diesem Bereich, dann würden wir verstehen, was für ein Segen der Sabbattag war oder was für ein Segen der Sabbattag ist für uns, damit wir ihn umsetzen. Und wir können am Ende des Sabbattags, auch wenn wir müde wären, mit Freuden zurückblicken und sagen, das war ein Tag des Segens, ein erfüllter Tag, den wir aus Gott genommen haben und den Menschen gewidmet haben, zur Förderung des Lebens. Gott gebe uns Gnade und seinen Geist, diese Dinge zu verstehen und umzusetzen. Amen.